Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch, wobei ich ein bisschen neugierig bin, was ich sagen werde. Also, ich habe mich noch nicht so wahnsinns akribisch vorbereitet.
Willkommen zum Gemeinderock, der regionale, phänomenale Podcast aus Ebrechtsdorf. Mit Menschen, die schon bewegen oder die Gemeinde rocken wollen. Manchmal mit ein bisschen Pfeffer, aber immer vom Herzen.
Mein Name ist Christian Nemetz und alle zwei Wochen spreche ich an dieser Stelle mit Menschen, die in unserer Gemeinde etwas bewegen oder mit bewegenden Menschen aus unserer Gemeinde. Heute wird es musikalisch. Er ist Vollblutmusiker, zumindest aus meiner Sicht. Singer-Songwriter, auf Neudeutsch gesagt. Also er bezeichnet sich selbst lieber als Liedermacher und lebt in Ebrechtsdorf. Herzlich willkommen im Gemeinderat-Podcast Peter Friesenbichl.
Hallo Christian, schön, dass du bei mir heute bist.
Peter, stell dir vor, du bist auf einem Konzert von Andreas Gabalier und jemand fragt dich, wer bist denn du eigentlich? Wie würdest du dich vorstellen?
Also das ist eine ganz schwierige Konstellation, mir auf einem Gabalier-Konzert anzutreffen. Also da muss schon einiges passieren. Ja. Aber sagen wir mal, das passiert so. Ja? Und ich wache nach dem Rausch auf und bin auf einem Gabalier-Konzert. Und ja, wer bin ich? Ich bin vor 30 Jahren aus Wien zugereist, circa 30 Jahren, und habe mich in der Zeit wunderbarst eingelebt in Ebrechtsdorf, wobei die erste Zeit war nicht so einfach, wenn du niemanden kennst. Und aber mit den Kindern, weil Kindergarten, Volksschule und so, kommt man recht schnell ins Gemeindeleben unter, und ja, das passt wunderbar bis heute.
Kommen wir zur Musik. Wie bist du zur Musik gekommen? Wie war da so dein Weg dorthin?
Also ich glaube, es war ein ganz langer Weg, weil als Kind habe ich, mein erstes Instrument, was ich gelernt habe, war als 7-Jähriger, war Zither, das ich nach einem Jahr doch wieder auf die Seiten gelegt habe. Ja. Aber da hat man schon erkannt, offensichtlich, dass ich musikalisch bin. Ja. Weil dann hat meine Mutter geschaut, dass ich Akkordeon lernen kann. Ich habe 4 Jahre Akkordeon gelernt. Und da hat sich schon ein bisschen herauskristallisiert, dass ich eher im Improvisieren meine Stärke habe, als wie im Notenlesen. Okay. Und irgendwann, ist das Akkordeon dann nicht mehr so cool gewesen. Ja. Und dann, weil alle Freunde und alle meine Bekannten haben Klampfen gehabt. Ja, okay. Und dann irgendwann ich auch. Ja. Und wir haben uns wirklich sehr, sehr oft im Park getroffen. Das hat es damals wirklich nur gegeben. Ja. Und haben einfach nur gespielt. Irgendwelche Beatles, Stones, sowas in die Richtung. Ja. Ja. Und die Gitarre hat mich dann mein ganzes Leben begleitet. Halt, da haben immer für mich so vor mich hingespielt. Und das war dann so quasi, ja, irgendwann einmal hat es mich dann gerissen, so quasi, und ich gesagt, jetzt möchte ich aber noch, genau, weil die Kinder ja auch sehr musikalisch sind und die ältere Tochter Klavier gelernt hat, habe ich mir gedacht, Klavier, das ist ja cool, das möchte ich auch lernen. Ja. Und bin dann tatsächlich nach Unterwaltersdorf in die Musikschule etliche Jahre gegangen, habe Klavier gelernt. mit dem Ergebnis.
Und noch immer keine Noten?
Noch immer keine, nein, also mittlerweile Noten schon. Aber da habe ich gemerkt, wenn man als Älterer, unter Anführungszeichen, also mit 40 herum war das, anfängt, ein Instrument zu lernen, dann ist irgendwann der Plafon erreicht, dann geht es nicht mehr, ohne dass man sich wirklich täglich 2-3 Stunden hinsetzt. Ja. Also das war meine Erfahrung. Ich habe gemerkt, es geht nicht mehr, ich habe keinen Fortschritt im Klavierlernen. Und dann habe ich es wieder bleiben lassen, weil einfach die Freude gefällt hat. Was mir dann wahnsinnig Spaß gemacht hat, gleichzeitig, war Percussion. Also ich habe dann einige Jahre einen Djembe-Kurs besucht in Wien. Das ist wahnsinnig leibend. Also Trommeln, das hat echt was. Das war sehr überraschend für mich, wie emotional da man eigentlich werden kann. Und wir haben da immer in der Gruppe getrommelt. Haben so weit schon gebracht, dass wir sogar Auftritte gehabt haben in afrikanischer Djembe. Und sehr coole Sache, kann nur jedem empfehlen. Trommeln, sehr leibend. Ja. Naja, und dann ist dann der Gesang in mein Leben getreten, insofern, weil meine Frau, die Renate, da in Ebrechtsdorf beim Ebrechtsdorfer Gospelchor, so hat es damals geheißen, angefangen hat zu singen. Naja, und also da waren die Kinder schon etwas größer, das heißt, man hat sie mir schon anvertrauen können. Also ja. Renate ist singen gegangen, ich habe auf die Kinder aufgepasst. Und die Kinder sind älter geworden und wollten dann selber auch im Chor singen. Und ich habe mir dann auch gedacht, ja, das möchte ich auch ausprobieren, weil bei den Konzerten war ich ja immer live dabei oder sehr oft. Und da habe ich erst entdeckt, was das bedeuten kann, singen. Also das war für mich ja unvorstellbar, irgendwann einmal einen Chor zu singen. Aber tatsächlich, also ich bin dann auch diesem Chor beigetreten. Er hat dann nimmer mehr Gospelchor geheißen. Es war dann schon. es war dann nimmer mehr so ganz. Das Liedrepertoire hat sich geändert. Ja. Also es ist dann nimmer mehr nur Gospel gesungen worden, sondern auch andere Sachen. Wir haben viel auf Hochzeiten gesungen, englischsprachige Weihnachtskonzerte. Also es ist in eine andere Richtung gegangen und dann ist dann eben das Thema Namensfindung aufgetaucht. Und irgendwann einmal. Ich glaube, die Olga hat dann gesagt, so, und jetzt heißen wir der Chor. Ja, also ab dieser Zeit bin ich auch beim Chor dabei und habe, wie gesagt, gemerkt, was Singen bedeuten kann und was Singen mit einem selber bewirkt. Okay. Und das ist dann so Step by Step gegangen.
Ja, das heißt, du bist eigentlich eher spätberufener Sänger dann so sozusagen. Also du bist zuerst über die Musikinstrumente gekommen und du hast einmal alles ausprobiert, was geht, weil ich glaube, das ist ja eigentlich auch schon für ein Kind exotisch oder außergewöhnlich, mit Zither zu
spielen. Ja. Naja, da hat es einen Freund gegeben, den sein Vater hat Zither gespielt und das war so toll. Ne? Ja. Aber es ist, waren einige Sachen dabei, ich habe vieles ausprobiert.
Genau. Was waren da so in deiner Zeit, du hast gesagt, die Beatles habt ihr gesungen, waren das so die Idole da in deiner
Zeit, die Stones, so gängige Idole, die so viele gehabt haben. Ja. Aber ich war eher immer mehr so der, nicht der Hardrocker, sondern eher mehr der Sanftere. Beatles war eine gute Sache. Aber mir hat damals auch immer schon die Deutschsprachigen interessiert, die deutschsprachigen Liedermacher, wie zum Beispiel Hannes Wader. Der war für mich damals auch schon sehr interessant. Und den habe ich ja dann viele Jahre später auch noch immer wieder selber nachgespielt und gesungen, weil ich denen seine Texte so spannend finde. Ja, also in diese Richtung.
Wolltest du oder hast du den Gedanken gehabt, als Jugendlicher einmal Musiker oder Profimusiker zu werden oder war das immer ein Hobby?
Als Jugendlicher, also mit den Leuten, mit denen ich zusammen war, wir haben alle irgendwie geträumt, dass wir irgendwann einmal Musiker wären, aber es hat keiner von uns so richtig die Möglichkeit bekommen oder bekommen, in diese Richtung einzubiegen auf Musiker. Also es ist halt immer nur so das Schrumm-Schrumm im Park geblieben und richtigen Musikkarriere hat keiner von uns eingeschlagen. Aber es war cool irgendwie, jeder hat von uns eine E-Gitarre gehabt, wir haben ziemlichen Wirbel gemacht mit der E-Gitarre. Und es hat sogar mal einen kleinen Proberaum gegeben, sogar eine kleine Band. Aber es ist dann hat man schon gemerkt, damals auch schon, dass es nicht einfach ist, wenn man sie zusammenfindet, ein paar Leute Musik macht und die dann in die Welt hinaustragen will.
Was glaubst du, hätten da deine Eltern gesagt, wenn du gesagt hast, ich wäre jetzt Musiker?
Also meine Mutter, die war Alleinerziehende, die ist meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen. Also früh heißt, da war ich 6 Jahre oder so. Ich bin mit 2 älteren Brüdern aufgewachsen, also wir waren schon dritt, meine Mutter. Und meine Mutter hat eigentlich, die einzige Angst, glaube ich, von meiner Mutter war, dass ich Drogen nehme und dass ich irgendwann einmal beim Moped fahren mich verunglückt. Ne? Ja. Das waren die einzigen Zusagen. Sonst hat sie alles unterstützt, was mir Spaß gemacht hat.
Glaubst du, kann man von der Musik gut leben?
Ja, also wenige können gut leben. Ja. Die meisten, allermeisten leben so mit Ach und Krach irgendwie. Sind nebenbei nur entweder Musiklehrer oder sonst in der Musik beschäftigt, beruflich. Also reine Musiker, die nur von der Musik leben, das gibt es eher selten. Leider. Ja. Und Das habe ich mir eigentlich vom Anfang an angeschminkt. Okay. Also das war ganz klar, dass das auch die Musik oder das Liedermachen ein super tolles Hobby ist. Ja. Aber Berufsmusiker, da hätte ich vielleicht so vor 40 Jahren anfangen sollen und dann vielleicht das Glück haben müssen. Ja.
Mhm. Na gut, aber du hast es ja trotzdem geschafft, auch Konzerte zu geben, CDs aufzunehmen, zu dem kommen wir auch dann noch. Du wirst beschrieben als musikalischer Geschichtenerzähler, so aus dem Bauch heraus. Mhm. Ist in deinen Texten und in deinen Songs ganz viel auch Autobiografisches drinnen?
Ja, also das war halt jetzt gelogen, wenn ich sage, ich habe das alles erfunden, was ich da so für mich hinsinge. Ja. Aber vieles ist eh so, dass man das selbst erlebt hat, also dass ich es selbst erlebt habe. Ja. Ein großer Teil meiner Texte ist das, sind Dinge, die ich selbst von der Weide gesehen habe, die mir aufgefallen sind, wenn ich halt so durchs Leben gehe. Und ein Teil ist auch so, das wirklich aus einem Gefühl heraus entsteht. Mhm. Texte, die aus einem Gefühl heraus entstehen. Und die sind durchaus aus der Fantasie gegriffen. Mhm. Ja. Mhm.
Mhm. Du textest und schreibst in Mundart. Mhm. Warum? Taugt dir das gerade?
Naja, es hat zwei Gründe. Der eine ist, ich kann nicht wahnsinnig gut Englisch. Das ist, so fängt es mal an. Und das zweite ist, dass eben die Mundart, da fühle ich mich wohl. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, auf Hochdeutsch zu singen. Mundart ist die Sprache, die mir halt angewachsen ist. Ja. Und ich habe das einmal ausprobiert. Also vielleicht muss man nur dazu sagen, im Chor singen wir ja auch ein Jahr so wahnsinnig tolle Soul-Club-Konzerte. Und irgendwann einmal haben wir eine Nummer von Tanzer gesungen, Lass mich einmal noch zu auf gesehen. Ja. Und da hat unsere Chorleiterin gemeint, die Olga, Peter, willst nicht du das singen? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, also das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, oh, das liegt mir, im Dialekt zu singen. Ja. Und ab dem Moment war es klar. Also da habe ich gewusst, auch in den Zeiten danach, wo ich halt selber angefangen habe zu texten, es kann nur Mundart sein. Mhm.
Mhm. Also ich habe einiges von deinen Songs schon gehört und es erinnert mich auch ein bisschen an Georg Danzer. Mhm.
Ja, es ist, der Danzer war immer so ein bisschen Idol, aber ich habe ihn bewusst jetzt lange nicht mehr gehört. Also wirklich schon lange nicht mehr gehört. Ich kenne seine Lieder oder viele seiner Lieder sehr gut. Aber genauso wie Ludwig Hirsch oder genauso wie der frühe Ambros oder wie Martin Spengler und die falschen Wiener, wenn man jetzt in die Gegenwart schaut, oder die Strottern, das sind alles, oder der Molden, das sind alles so Musiker, die natürlich mich beeinflussen, natürlich mit ihren Liedern präsent sind.
Mhm. Aber hol uns da mal ein bisschen rein, wie entstehen deine Texte? Was passiert da?
Sie entstehen, dadurch, dass ich hauptberuflich arbeiten gehen muss, kein Musiker bin, ist es so, dass ich meistens am Wochenende sehr zeitig in der Früh, wenn mich mein innerer Wecker aus dem Bett holt, mich daher auf die Bank setze, die Gitarre nehme und einfach einmal vor mich hinspiele. Irgendwelche Akkorde, irgendwelche Melodien. Und meistens gibt es da schon ein Thema für einen Text im Kopf. Und mit diesen Spielen und immer wieder Ausprobieren der Akkorde und immer wieder einzelne Textpassagen, die es da schon gibt, vielleicht in meinem Kopf, dazu zu singen, entstehen nach und nach Lieder. Mhm. Auch nicht so auf die Gachen, sondern das braucht immer wieder doch eine Zeit lang, bis eine Musik einmal oder ein Text fertig ist. Mhm. Oft liegt es eine Zeit lang ein Ladel, der Text, und irgendwann einmal wieder herausgenommen und weiter bearbeitet. Aber Samstagmorgens oder sonntagsmorgens auf der Couch, da bin ich am kreativsten.
Okay. Was sagt deine Frau dazu?
Nix, weil die schlaft ja.
Ach so.
Also irgendwann einmal mache ich dann das Frühstück, wenn es soweit ist, und dann. Aber das ist halt so die Zeit, die für mich, wo nichts ist sonst.
Was geht ab in unserer Gemeinde? 24.12. um 22 Uhr Krippenandacht in der Pfarrkirche unter Waltersdorf. Mit Turmblasen durch das Blechbläserensemble des Musikvereins Ebrechtsdorf. Am 31.12. das Silvesterstandl des Samariterbunds Ebrechtsdorf. Von 14 bis 20 Uhr Marktplatzl Ebrechtsdorf. Und am 6.1. der traditionelle Dreikönigspunsch. Von 15 bis 18 Uhr Rathausplatz Ebrechtsdorf.
Du hast mittlerweile 2 CDs schon aufgenommen. Wie funktioniert das? Oder wie kommt man zu einer CD? Ja, ist das ein Eigeninvestment sozusagen, dass man das selber aufnimmt? Oder gibt es da jemanden, der sagt, ich find das so toll, ja, ich mache dir eine CD? Wie läuft das?
Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und immer wieder ist ja der Chor da mit dabei. Es war so, dass wir vor etlichen Jahren wieder mal ein Chorseminar gemacht haben. Da fahren wir meistens irgendwo in die Bundesländer, meistens Steiermark oder so. Und sehr oft haben wir da einen externen Stimmtrainer mit oder eine Stimmtrainerin. Und damals war eben der Bernd Kronowetter mit, der auch über zufällige Umwege zu uns gekommen ist zum Chor und hat mit uns dieses Chorseminar, dieses Wochenende gestaltet. Und es war so, so leiwand. Also ja, weil ich nur daran denke, schwärme ich immer noch. Also von diesem Wochenende. Und da hat sie, ja, und das war ihm dann eben dieser Zufall, dass ihm der Bernd Kronowetter nicht nur ein ausgezeichneter Stimmtrainer ist, sondern auch ein kleines Tonstudio hat. Mhm. Musikdesign.at, da mache ich gleich mal so einen Zwischeneinwurf. Und irgendwann habe ich den Bernd gefragt, du Bernd, ich hätte gerne an meiner Stimme arbeiten. Und da habe ich gesagt, der kommt doch zu mir ins Studio, da können wir die Stimmen aufnehmen, können wir ein bisschen dran arbeiten und ausprobieren ein paar Sachen. Ja, und so habe ich das Tonstudio kennengelernt von Bernd. Das ist ein kleines, aber sehr, sehr feines Studio in Wien. Und dort habe ich 1-2 Stunden Gesangsunterricht genommen, so klassisch quasi. Ja. Bernd ist ausgebildeter Opernsänger im Bass. Und irgendwann einmal, es war auch wegen diesem Lass mich einmal nur Zundauf gesehen Lied. Das habe ich bei ihm dann geprobt fürs Konzert. Und dann haben wir sich gedacht, ja, wenn wir dieses Stimmtraining mit Dialektsachen machen. Und ungefähr zur selben Zeit habe ich Bernd gesagt, du Bernd, ich habe da eine Idee für ein Lied. Das war Tom Waits Nummer. Die habe ich aus dem Englischen in den Dialekt übersetzt. Ich hätte das gerne mal vorspielen. Naja, und so hat es begonnen. Ich habe ihm das vorgespielt, er hat gesagt, hey, leiwand. Dann haben wir noch auch in etwa in dieser Zeit Cover gemacht von die Strottern, von die Seiler und Speer, genau. Ja. Seiler und Speer, dann noch irgendjemand haben wir, ja, Falko. Also da haben wir so Covers gemacht, in meiner Mundart gesungen und habe gemerkt, okay, das liegt mir, das taugt mir. Naja, und dann habe ich irgendwann einmal, so circa vor 5 Jahren, eine eigene Nummer beieinander gehabt. Mhm. Die Nummer beschreibt den Weg in meine damalige Arbeitsstätte, in die Sturzgassen. Das war eben die erste Nummer. Ja. Ist auch die erste Nummer auf meiner ersten CD. Ja, und da haben wir gemerkt, das ist cool, das ist leibend. Und da hat auch die Zusammenarbeit begonnen mit Musikdesign. Und das war einfach nur leibend, nur super gut. Das kann ich jedem empfehlen, der überlegt, Stimmtraining zu machen. Jeder, der überlegt, vielleicht selber mal einen Song aufzunehmen, dort ideale Bedingungen.
Okay, vielleicht hören wir kurz in den Song hinein.
Die Sturzgassen in Wien. Fröhlich gange die nicht hin. Jedes Mal in der Früh frage ich mich, was ich da tue. Man hört kein Lachen, alles ist da grau in grau. Da scheint kein Sonn, der Himmel ist nicht blau. Kein Blumenkister in der Fensterfront. Man fragt sich, ob da noch wer wohnt. Kein Blumenkister in der Fensterfront. Man fragt sich, ob da noch wer wohnt.
Ist das dein Lieblingssong?
Das war lange Zeit der Favorit, ja.
Wie lange dauert das, bis so eine CD fertig ist?
Ja, also es dauert circa bei mir, in meinem Fall dauert es circa 2 Jahre, ja, bis die Songs beieinander sind, bis der Bernd im Studio die Songs arrangiert. Mhm. Das macht er nämlich auch, ja, ausgezeichnet, wunderbarst. Mhm. Und ja, also mit 2 Jahren. Und natürlich, wir geben uns keinen Zeitdruck, mhm, weil wir müssen ja nicht liefern, sondern, ja, wir haben Zeit, um etwas Schönes zu machen. Und in meinem Fall 2 Jahre. Mhm. Und bei der letzten Produktion war es ja auch so, dass dann schon die Musiker auch zu ihm ins Studio gekommen sind, Songs eingespielt haben. Also das ist dann alles so, das braucht also ein bisschen Zeit, bis die Termine gefunden sind, bis, ja, dann die Nachbearbeitung, mhm, stattfindet. Ja. Mhm.
Kannst du für uns so dieses Gefühl beschreiben, wenn so eine CD fertig ist und du die zum ersten Mal so in der Hand hältst?
Es klingt jetzt vielleicht deppert, ja, aber wie meine Kinder nach der Geburt in der Hand gehalten haben. Ja. Eine gewisse Ähnlichkeit, ja, hat es, ja, schon. Also, ja. Ja. Ich habe es genauso behutsam gehalten, genauso behutsam angeschaut, mhm, hin und her draht. Ja. Und genauso behutsam wieder auf den Tisch gelegt.
Wie oft hörst du deine eigenen Songs?
Ja, das ist auch spannend. Während wir proben, wie zum Beispiel für die CD-Präsentation, die wir in Ebrechtsdorf gehabt haben im Oktober, ja, natürlich, da habe ich sehr, sehr oft gehört. Und dann nachher, aber ich glaube 2 Wochen überhaupt kein einziges Futzel von irgendeinem Lied, weil einfach, hm, ja. Aber ab und an, ja. Mhm. Und ich höre dann immer wieder Sachen, die mir beim ersten Mal hören nicht so aufgefallen sind. Also tolle Sachen, leimende Sachen. Und immer wieder nehme ich es zur Hand, mhm, ja.
Die neue CD heißt Es dadert gerade so gut. Mhm. Was dadert gerade so gut?
Zum Beispiel die CD zu hören. Okay. Ja, es dadert gerade so gut.
Da müssen wir jetzt die Mikrofone wegräumen, abdrehen und...
Ja. Ja. Oder nachher halt. Es dadert gerade so gut, ja. Wir waren immer, also bei der ersten CD, immer ein bisschen auf der Suche nach, welchen Titel geben wir denn der CD, wo immer einen Songtitel herausnehmen und das dann auf diesen Song aufhängen, den Namen und die CD. Das wollten wir eigentlich nicht, wir wollten alle Lieder gleichwertig belassen. Und das dauert gerade so gut, ist eine Textpassage aus einem Lied, aus dieser CD, aus dem Lied Jackpot. Und da geht es darum, dass ich frage, dass ich meine Frau frage, auch nach 30 Ehenjahren, ob du mich noch gern hast, weil das dauert jetzt gerade so gut, wenn du, ja, mir das sagst. Ja. Und da heraus ist eben dieser Titel entstanden für die CD. Es ist ein Text, eine Textpassage aus einem Lied und es dauert wirklich gerade so gut, sich die CD einmal herzunehmen und sie anzuhören.
Mhm. Am Cover der CD, da sieht man dich, ich glaube, vor einem älteren Haus, eigentlich vor einem, mhm, Eingangstor, ganz in Schwarz, in einer Lederjacke. Und du schaust so mit einem Lächeln so auf die Gassen, vielleicht siehst du gerade irgendeine Szenerie da. Entstehen auch so deine Texte oder die Idee zu Songs?
Ja, Texte entstehen auch oft so, dass ich, klar, dass mir Sachen auffallen, dass mir... Aber oft sind es auch Dinge, die aus dem politischen Geschehen heraus oder aus dem Alltag heraus, die einfach haften bleiben und irgendwann denke ich mir, also ich merke, wenn es dann so im Kopf drinnen sitzt und nicht verschwindet, dass das eine Wichtigkeit für mich hat und dann kann es durchaus sein, dass daraus ein Text wird. Ja. Was ganz gut ist und was immer wieder super funktioniert ist, wenn ich einen Text habe, wenn ich ein Lied habe, dann hört es als erstes die Renate. Ja. Weil ich denke mir, sie hat ein bisschen ein Gespür für das, wie ich tue und wie und ob das auch textlich auch wirklich so rüberkommt, ob das auch textlich oder ob ich das wirklich auch so vermitteln kann, das, was ich mir denke, ob das in meinen Texten, mhm, auch so transportiert, mhm, wird. Und da ist die Renate, meine Frau, wirklich eine sehr, sehr gute Ansprechperson und eine erste Korrekturinstanz. Ja. Ja.
Genau. Ja. Hast du schon mal einen Song geschrieben, der so wirklich in Ebrechtsdorf entstanden ist oder wo eine Ebrechtsdorfer Geschichte irgendwie dahinter steht?
Nein, aber ich habe einen in der Pipeline, einen Song. Und der ist schon sehr, sehr weit gediegen. Ja. Und der Streift auch Ebrachsdorf.
Ja. Kann man da schon verraten, worum es da geht, oder ist es noch ein Geheimnis?
Es ist noch ein bisschen ein Geheimnis, weil wer noch nicht textlich ganz fertig ist. Also da bin ich vielleicht ein bisschen komisch, aber da möchte ich das fertig haben, dass ich weiß, okay, jetzt steht er. Und, aber es hat mit Ebrachsdorf zu tun und meinen Zurgrast-Sein vor 30 Jahren.
Da bin ich schon sehr gespannt.
Ja. Ja.
Jetzt gibst du selbst Konzerte, wo du ja quasi der Leadsänger bist oder auf der Bühne stehst, als Nummer 1 oder ganz vorne zumindest. Mhm. Ja. Und gleichzeitig singst du auch im Chor. Mhm. Wo es ja darum geht, dass mehrere dann gemeinsam sozusagen irgendwie was Gutes Musikalisches schaffen, wo aber niemand so im Vordergrund ist
als Person. Ja.
Ist das so ein bisschen ein Ausgleich? Oder?
Ich finde es sehr spannend, dass du das jetzt ansprichst, weil ich mir das selber nämlich auch schon gedacht habe, wie das eigentlich so zusammenpasst. Also auf der anderen Seite namensgebend für eine Band zu sein und im Vordergrund zu stehen, andererseits dann im Chor in der hintersten Reihe zu stehen und im Tenor zu singen. Ja, es sind zwei Paar Schuhe. Das eine hat es halt schon vorher gegeben, das eine Paar Schuhe, den Chor. Ja. Und das ist ja nicht nur das Singen, so leibend, sondern auch die Gemeinschaft in diesem Chor. Dieses unter Anführungszeichen Chorleben, das ja wir da praktizieren, ist auch nicht alltäglich. Also wenn man sich andere Chöre anschaut, die sehen sie vorher und vor der Probe und nach der Probe, aber nicht mehr. Also die kommen zur Probe und fahren wieder heim. Wir im Chor pflegen noch so ein bisschen Social Media, so quasi. Ja. Und in der Band ist es, das ist dann das zweite Paar Schuhe. Das hat sich halt entwickelt. Es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, so, ich bin jetzt der bestimmt, sondern ich habe das sehr gern, wenn wir alle miteinander uns entwickeln. Und das ist ein tolles Projekt, weil es sind nicht nur leibende Haberer, die da mitspielen, sondern auch meine beiden Töchter singen da mit in der Band. Und das macht es natürlich schon sehr speziell, dieses Vater-Tochter-Sein in dieser Band. Ja. Ist halt auch, ich habe immer gesagt, das ist ein Projekt. Ja. Also das Liedermacher ist ein Projekt für mich und ein sehr spannendes und ein sehr leibendes.
Gibt es da ein Ziel, wo du da noch hin möchtest mit deiner Musik oder irgendeine eine Vision, eine Vorstellung? Du hast vorher gesagt, oder vorher erwähnt, auch Seiler und Speer, die ja auch sozusagen ein ähnliches Genre, sagen wir mal so, bedienen, ja, aber auf den großen Bühnen stehen. Mhm. Ja. Mhm. Hast du auch noch irgendwie einen Weg vor dir?
Naja, also dieser Weg ist sehr, sehr steinig, wenn man den gehen wollte, auch als ein Junger, sehr, sehr steinig. Und ich hätte da wahrscheinlich wirklich schon vor 30 Jahren anfangen müssen, in diese Richtung zu gehen, einfach bei allen möglichen Möglichkeiten zu spielen, wurscht wo, nur so kannst du dich bekannt machen, nur so kennen die Leute dein Gesicht, wenn du überall spielst. Und das ist, glaube ich, nicht meins. Ja. Also ich spiele gern und mir haben auch vor, in nächster Zeit mehr Konzerte zu spielen. Mhm. Aber schauen wir mal, ob dieses Jahr mehr Möglichkeiten bringt. Ja. Ich hoffe.
Ja. Wann sind deine nächsten Konzerte?
Das nächste fix geplante ist am 8. März in Wien, im Metropol D.
Mhm. Heute, wo wir das Interview aufnehmen und wo wir miteinander sprechen, stehen wir ja kurz vor Weihnachten. Mhm. Wie läuft Weihnachten bei euch ab? Wird auch Musik gemacht?
Du meinst jetzt so ganz im privaten Rahmen? Es ist so, dass wir in der Familie sind alle musikalisch. Ja? Auch die Schwiegereltern, die du auch kennst. Ja. Die Schwiegermutter hat selber lang im Chor gesungen. Hört jetzt nur jeden falschen Ton, wenn sie bei uns um die Konzerte ist. Ja. Und meine Töchter sind sehr musikalisch. Die Lisa, die Ältere, hat auch ein Musikgymnasium, Gesangsausbildung, die Jüngere, die Katharina, wunderbare Stimme. Ich auch musikalisch. Und irgendwann einmal haben wir zu Weihnachten gesagt, na, es wäre doch schön, wenn wir zu viert oder zu fünft oder zu sechst, je nachdem, wie viele Leute wir halt dann da sind, einfach ein Weihnachtslied singen. Na, so vor dem Baum, die Kerzen brennen. Ja, wir haben angefangen und relativ bald wieder aufgehört. Ja, es ist interessant, selbst wenn man musikbegabte Menschen singen wollen, ohne Probe geht es nicht. Ja,
okay. Wir kommen schon zum Ende. Und am Ende frage ich alle meine Gäste, wer rockt die Gemeinde? Wen möchtest du einmal im Gemeinderock-Podcast hören?
Oh. Ja, es ist wirklich eine spannende Frage, weil es gab ja eigentlich viel leibende Leute. Und mein Problem ist ja das, dass ich, obwohl ich jetzt schon so lange da bin, gar nicht so viel kenne. Aber es gab jetzt schon einen, und zwar mein Nachbar. Das ist der Kafka Peter, den kennst du, glaube ich, nehme ich mal an, vielleicht. Der war vielleicht sehr, sehr interessant, weil er ein Urgestein aus der Gemeinde ist, sehr viel weiß, sehr viel Geschichten kennt und wahrscheinlich, wenn er will, auch sehr viel zum Erzählen hätte.
Ja. Peter, stell dir vor, alle hören dir jetzt in diesem Moment zu. Also die ganze Gemeinde hört diesen Podcast und hört gerade dir zu. Was möchtest du den Leuten mitgeben?
Naja, also es ist natürlich, wir haben den 20. Dezember, da ist es relativ einfach. Ich wünsche ganz Ebrechtsdorf und allen rund um Adum frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht schafft der eine oder die andere, zu unseren Konzerten zu kommen. Und darüber hinaus wünsche ich an jeden, und nicht nur den Ebrechtsdorferinnen und Ebrechtsdorfer, sondern allen ein schönes Leben.
Danke, Peter Friesenbichler.
Danke, Christian, dass du bei mir warst. Dankeschön.
Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Schreibt mir gerne euer Feedback auf gemeinderock@gmx.at oder besucht mich auf Instagram gemeinderock und rockt die Gemeinde.